So, dann läuft jetzt die Aufnahme. Hey, hallo, das ist die erste Vorlesung Galois-Theorie. Wir sprechen gleich darüber, was da so inhaltlich auf uns zukommt. Und ich habe heute noch keine Liste, dabei, wo Sie sich eintragen sollen, im Sinne von, ich höre die Vorlesung weil und ich möchte die so und so und so einbringen. Die kommt dann aber nächstes Mal. Das heißt, Sie können dann heute mal gucken, sich orientieren. Wie ist das? Fühle ich mich wohl? Will ich wiederkommen? Und wenn nicht, dann nicht. Dann freue ich mich, dass Sie heute hier waren. Und falls Sie am Donnerstag wiederkommen, dann wäre gut, wenn Sie sich bis dahin überlegen, wie will ich die Vorlesung einbringen. Denn für manche ist es kanonisch, das geht nur auf eine Art, aber vielleicht nicht für alle. Und deswegen möchte ich eine Liste rumgeben, wo Sie dann einmal so eintragen, so und so will ich das einbringen, damit ich mich darauf einstellen kann. Alles andere, was die Übungsaufgaben so betrifft, das wird dann mit Luca geklärt. Der macht die Übung. Wir sind gerade dabei, die erste Serie zu besprechen. Es wird so laufen, dass es eine Serie zum Aufwärmen gibt. Also eine, die Sie bearbeiten und abgeben, für die es Bonuspunkte gibt, aber die nicht in die Wertung eingeht. Für den Fall, ne, dass so Menschen kommen, die uns noch nicht kennen, die nicht daran gewöhnt sind, wie streng wir sind bei der Korrektur, damit die erstmal kurz den ersten Schock überwinden können, bevor es dann ernst wird und die Punkte auch wirklich zählen. Ansonsten habe ich, glaube ich, zur Einführung gar nicht viel zu sagen, denn Sie sind ja hier, weil Sie vielleicht einen meiner vielen Teaser zum Thema interessant fanden und sich gedacht haben, das höre ich mir mal an. Gibt es jetzt am Anfang schon organisatorische Fragen, bevor wir inhaltlich loslegen? Irgendwelche Fragen oder Wünsche? Sieht gerade nicht so aus. Sie wissen genau, was Sie hier kriegen, ne? Sie wissen, wie meine Vorlesungen sind. Da wird es jetzt keine großen Überraschungen geben, außer, dass wir jetzt kein Skript haben, sondern alles passiert hier an der Tafel. Bis auf wenige Ausnahmen, wo ich dann vielleicht mal sage, oh, hier wird es irgendwie technisch und nervig und dann gibt es mal so ein DIN A4-Blatt, so ein PDF für Sie im StudRP. Aber ansonsten passiert hier alles an der Tafel. Bitte immer unterbrechen, bitte immer Fragen stellen und mitmachen, so wie wir das schon so lange jetzt geübt haben. Ich freue mich, so viele bekannte Gesichter zu sehen. Und am Ende gibt es eine mündliche Prüfung. Alles, was das da irgendwie an Fragen gibt, das können wir dann unterwegs besprechen. Das hört man gar nicht sein. Okay. Die Vorlesung heißt Galois-Theorie nach Galois. Das, was wir hier besprechen, spielt so in der ursprünglichen Form so Anfang, erste Hälfte 19. Jahrhundert. Und wir erleben quasi mit, wie die Gruppentheorie in die Welt kommt. Einer der Gründe, warum ich diese Vorlesung so toll finde. Und im Infoblatt gab es ja schon eine inhaltliche Übersicht, der werde ich in der Vorlesung folgen und an der einen oder anderen Stelle werde ich dann vielleicht mal Abzweigungen machen oder kurz in den Predigerinnenmodus verfallen, wenn ich mich zu sehr darüber freue, was da historisch los ist. Auch bei den Übungsaufgaben wird es so sein, dass ich da vielleicht manchmal abschweife und dann kommt sowas wie, ja, wenn Sie Lust haben, dann schreiben Sie hier doch mal Code oder wenn Sie Lust haben, machen Sie doch hier mal was mit sogenannter generativer KI oder vielleicht gibt es historische Anmerkungen oder so. Ne? Also da wird es so Möglichkeiten geben, auch ein bisschen den Vorlieben zu folgen im Rahmen der Vorlesung. Und hier sind ein paar Fragen, von denen ich hoffe, dass wir im Laufe der Vorlesung alle beantworten können. Oder zumindest besser verstehen, warum das interessante Fragen sind. Deswegen nenne ich das Fragen zur Motivation. Und diese Fragen schreibe ich jetzt vielleicht nicht alle ausformuliert an, sondern formuliere sie mündlich aus und mache hier so ein Stichwort. Und das, was hier passiert, ist schon Teil von Kapitel 1, also sollte ich vielleicht noch ergänzen. Kapitel 1. Und Kapitel 1 heißt bei mir, was machen wir und warum und was wissen wir schon? Also, was passiert und was wissen wir? Dazu können Sie motivierenden Fragen. Erste Frage. Ich arbeite bei dem Körper Q, bin im Polynomring QX unterwegs und schnappe mir da ein Polynom vom Grad mindestens 1. Sodass ich also jetzt nach sowas wie Nullstellen fragen kann. Oder ich kann mich sowas fragen wie, zerfällt dieses Polynom über Q in Linearfaktoren? Na, tut es ja vielleicht nicht, aber vielleicht zerfällt es ja über einen etwas größeren Körper in Linearfaktoren. Genau, das heißt, ich suche jetzt innerhalb von C, wo wir ja irgendwie wissen und glauben, dass das funktioniert. Warum, werden wir übrigens auch in dieser Vorlesung sehen. Ich suche also jetzt innerhalb von C einen Körper, der das kann, was C kann, nämlich dass mein Polynom darüber in Linearfaktoren zerfällt, aber der soll möglichst klein sein mit dieser Eigenschaft. Das ist der Inhalt von Frage 1. Ich schreibe mal, ich mache das jetzt wirklich nur so stichwortartig. Polynom aus Ux soll bitte in Linearfaktoren zerfallen. Das heißt, ich suche einen Körper, mit dem das funktioniert, der nicht immer C ist. Wie mache ich das? Wie finde ich solche Körper? Was für Theorien müssen wir dazu entwickeln? Zweite Frage, und da habe ich gerade schon drauf hingewiesen. In C glauben wir, dass es immer alles schön ist? Warum eigentlich? Warum ist C so schön? Oder warum kann C das alles, was es so kann? Warum ist C so mächtig, schreibe ich mal. Und das ist jetzt sehr, sehr umgangssprachlich. Was ich damit also meine ist, warum hat in C jedes Polynom von Grad mindestens 1 ein Nullstellen? Warum klappt das mit dem Zerfallen? Dritte Frage. Wenn ich jetzt 1 und 2 zusammenfasse, also das, was wir da über den Körper C glauben, wenn wir mit Q anfangen, und wenn ich jetzt davon abstrahiere, dann fange ich also an mit einem Körper, den ich irgendwie so habe, über den ich jetzt gerade arbeite, aus Gründen. Und dann frage ich mich ganz abstrakt, ohne zu wissen, was dieser konkrete Körper ist. Gibt es einen Körper, der sich jetzt dazu so verhält, wie sich C zu Q verhält? Also nochmal in anderen Worten. Hier ist mein Körper K, irgendeiner, über den ich jetzt arbeite. Dann habe ich jetzt da zum Beispiel ein Polynom von irgendeinem größeren Grad, das aber nicht in Linearfaktoren zerfällt, in diesem Polynomring zu diesem Körper. Finde ich dann einen Körper, der so mächtig ist wie C? Zu diesem Körper, mit dem ich angefangen habe. Also geht das immer. Lässt sich die Beziehung zwischen Q und C verallgemeinern, wäre eine Möglichkeit, das zu fragen. Oder lässt sich das Verhalten von C über Q verallgemeinern? Insbesondere können wir uns dann ja die Frage stellen, was wir in Frage 2 eigentlich meinen mit warum ist C so mächtig, denn man könnte ja einmal den Körper C isoliert angucken und fragen, warum der selber ganz toll ist, aber man kann sich ja auch im Verhältnis zu anderen Körpern fragen, also zum Beispiel im Verhältnis zu Q, was ist da eigentlich toll und warum und was lässt sich davon verallgemeinern. Wir beantworten die Frage übrigens nicht unbedingt in der Reihenfolge, wie sie jetzt steht. Ganz was anderes. Ich muss mal. Hier ist ein Kreis. Das soll ein Kreis sein. Der hat irgendeine Fläche. Und eine total alte Frage ist, ob, wenn ich die Fläche dieses Kreises kenne, ich dann ein Quadrat konstruieren kann, das die gleiche Fläche hat. Also Ziel ist, von diesem Kreis zu einem Quadrat zu kommen mit der gleichen Fläche. Und ich möchte jetzt einschränken, was für Hilfsmittel dazu erlaubt sind. Da wird es interessant. Ich möchte nur einen Zirkel benutzen dürfen. So, den Zirkel darf ich einstellen. Also ich darf quasi die Spreizung, den Radius des Kreises darf ich irgendwie einstellen. Und ein unmarkiertes Lineal. Das Lineal ist also nicht zum Messen da, sondern nur um Linien zu ziehen. Wenn das meine Hilfsmittel sind, also sagen wir, ich habe diesen Kreis, das heißt, ich kenne den Mittelpunkt und ich kenne einen Punkt hier draußen, sodass ich den Radius einstellen kann, das sind die Infos, die ich habe und ich kenne den Flächeninhalt. Kann ich dann mit diesen Informationen, nur mit Zirkel und unmarkiertem Lineal, ein Quadrat konstruieren, das den gleichen Flächeninhalt hat? Super alte Frage. Und es gibt Varianten davon, da kommt vielleicht mehr. Geht das nicht? Diese Frage werden wir klären. Ich schreibe mal Quadratur des Kreises. Denn das ist das Stichwort, unter dem das läuft. Und wenn man das dann mathematisch genau fasst, dann ist mit Quadratur des Kreises das gemeint, was ich gerade beschrieben habe, mit den Einschränkungen an die Hilfsmittel. Fünfte Frage. Die ist so ähnlich. Ich muss wieder ein Bild malen. Gegeben ist ein Winkel. So, da können wir uns auch wieder fragen, was heißt das, dass so ein Winkel gegeben ist? Da könnte man zum Beispiel sagen, der Winkel ist so gegeben, dass man hier so einen Punkt hat, also drei Punkte, sodass man also jetzt mit dem unmarkierten Lineal diesen Geraden da ziehen kann. Und dann entsteht hier ein Winkel, den man irgendwie kennt. Und jetzt ist die Frage, wenn ich zum Beispiel darum bitte, dass dieser Winkel halbiert wird, geht das dann auch wieder nur mit Zirkel und unmarkiertem Lineal? Ist das möglich? Ist es also möglich, einen Punkt zu finden, der mir dann mit diesem Punkt zusammen eine Gerade liefert, sodass dieser Winkel halbiert wird? Und wenn ich jetzt nicht nach Halbieren frage, sondern nach Dritteln, Vierteln, 27. Wann geht das, wann geht das nicht? Unter welchen Umständen geht das? Nur mit Zirkeln und unmarkiertem Lineal. Und das nennt man Winkelteilung, Winkelunterteilung. Winkelunterteilung. Und aus dieser Kategorie habe ich noch zwei. Jetzt kann ich das irgendwie unterteilen. Das, das. So, zwei kommen noch. Das nächste, die nächste Geschmacksrichtung von so einer Frage ist, wenn ich mit einem gegebenen Würfel anfange, so, hier ist mein Würfel und wir stellen uns auch wieder vor, dass der gegeben ist, jetzt halt irgendwie ein R3, wieder als Punktmenge, sodass ich weiß, was die Ecken und Kanten und so weiter meines Würfels sind. Und dann hat er irgendein Volumen, das kann ich ausrechnen. Und sagen wir, das habe ich als gegeben, diese Information, kann ich dann mit Zirkel und unmarkiertem Lineal daraus einen Würfel basteln, der das doppelte Volumen hat. Stichwort Würfelverrechnung. Das heißt, ich kann den Würfel so groß machen. Geht das? Ich bleibe mal auf der Tafel, weil das nächste Problem auch aus dieser geometrischen Ecke kommt. Wenn wir, wie notiere ich die Frage? Sagen wir, wir fangen hier so an, auf dem Zahlenstreif, da hatten wir zum Beispiel 0 und 1. Und damit fangen wir an und jetzt fragt jemand, das ist eine Möglichkeit, ich male gleich noch eine andere Möglichkeit ein, für Leute, die das vielleicht besser finden, aber ich fange mal so an. So, die Frage, die uns jetzt jemand stellt, das ist gegeben, wir haben diese beiden Punkte, wir haben diese Gerade und wir haben wieder Zirkel und unmarkiertes Lineal. Ist es jetzt möglich, mit diesem Zirkel und unmarkiertem Lineal, daraus ein regelmäßiges N-Eck zu basteln? Das heißt, diese Seitenlänge hier, diese 1, die benutzen wir jetzt und jetzt soll da ein regelmäßiges N-Eck rauskommen. Also zum Beispiel ein regelmäßiges Dreieck. Da wissen wir ungefähr, wie das aussehen muss. Da gehen wir so runter, mal ein Dreieck. Geht das mit Zirkel und Lineal? Quadrat, geht das mit Zirkel und Lineal? Fünfeck, 17-Eck, 73-Eck, geht das mit Zirkel und Lineal? Geht es immer, geht es nie? Was sind die interessanten Fälle dazwischen? Das ist die Frage. Und eine andere Veranschaulichung und auch die, mit der ich persönlich normalerweise arbeite, ist die im Einheitskreis. Das heißt, ich bin in C, habe den Einheitskreis gegeben und jetzt ist die Frage, ob ich da rein so ein regelmäßiges N-Eck basteln kann. Das ist nur eine leicht andere Formulierung, aber auch wieder mit Zirkel und Lineal. Ich schreibe mal ein regelmäßiges N-Eck. Das sind alles total alte Fragen. Hier diese Konstruktionsprobleme, das ist richtig alt. Und wie wir sehen werden, hoffentlich motiviert das total viele interessante und schöne Mathematik. Und dann sind wir bei Frage 8. Jetzt ist wieder abstrakt. Und ich male wieder ein bisschen hier. Also, wir stellen uns folgende Situation vor. Da ist ein Körper. Dann habe ich so ein Problem mit T aus der X. Dann habe ich die Nullstellmenge von P. Erste Frage, aber in das Rabbit Hole gehe ich jetzt nicht. Wo überhaupt? Wo auf der Welt leben die Nullstellen? Das ist die erste interessante Frage. Aber gut, nehmen wir mal, jemand gibt uns die irgendwie. Und jetzt basteln wir einen größeren Körper. K aktiviert die Menge dieser Nullstellen. Das heißt, über diesen größeren Körper zerfällt jetzt P in Binärfaktoren. Das ist schön. Und das ist jetzt ein möglicherweise größerer Körper, nämlich L. Und jetzt kriege ich eine interessante Körpererweiterung, nämlich L über K, die irgendwie an diesem Polynom P klebt. Daher kommt die. Jetzt gibt es eine Gruppe dazu. Die entwickeln wir später. Die heißt Galois-Gruppe. Die Galois-Gruppe von dieser Körpererweiterung besteht aus allen Körperautomorphismen von L, die alles, was in K liegt, elementweise festlassen. Und man kann sich als Motivation vorstellen, dass man die Nullstellen von P nimmt und die Störungen tauscht. Ne, da entstehen Permutationen, kann man sich überlegen, wird eine Gruppe draus. So entwickeln wir später. Die heißt Galois-Gruppe. Galois-Gruppe von L über K. Wie sieht sowas eigentlich aus? Also wenn uns jetzt jemand einen Körper gibt und ein Polynom, können wir dann sofort sagen, was diese Gruppe ist? Oder wovon hängt es ab? Wie kompliziert wird diese Gruppe? Wie schön, wie einfach, no pun intended, wie kompliziert, was für Informationen stecken da drin? Und was hat das mit den Polynomen zu tun, mit denen wir ursprünglich mal angefangen haben? Zum Beispiel mit dem Grad oder wie kompliziert die Koeffizienten sind oder solche Sachen. Diese Gruppe ist also hochinteressant und die wollen wir uns angucken. Wie sehen Galois-Gruppen aus? Zwei habe ich noch. Zwei Fragen, 9 und 10. Ich habe noch viel mehr Fragen, aber ich höre dann auf. 9. Frage. Wenn wir an die sogenannte PQ-Formel denken für Polynome vom Grad 2, beziehungsweise Gleichungen und dann Lösungen dafür oder Polynome und Nullstellen, diese Formel, die alle, glaube ich, in der Schule gelernt haben. Was für Rechenoperationen braucht man da für die Nullstellen? Können Sie mal kurz im Kopf überlegen, wie sieht die Formel aus? Was für Rechenoperationen brauchen wir da? Ja, was brauchen wir?
Also Addition, Subtraktion und Exponenten.
Plus, Minus, Exponenten. Also Multiplikation, könnte man sagen.
Ja, also unter Exponenten hätte ich jetzt auch die Wurzel schon direkt.
Ja, Wurzeln würde ich gerne extra nehmen, also plus, minus, mal. Manchmal kommen Brüche vor, also vielleicht...
Ja, ich wollte so sagen.
Genau, Multiplikation, Division. Das heißt, man braucht schon alles, was man im Körper so machen kann, wenn wir jetzt so drüber nachdenken. Und Wurzeln. Bei Wurzeln ist erstmal nicht klar, ob das in jedem Körper funktioniert. Aber Wurzeln. Quadratwurzeln in diesem Fall, aber wenn wir jetzt allgemeiner darüber nachdenken, über Polynome von höherem Grad und dann vielleicht solchen Formeln, die so ähnlich aussehen, dann stelle ich mir jetzt vor, das sind unsere Zutaten. Die Operationen im Körper, die wir da sowieso haben, und Wurzeln. Und das dürfen auch Mehrfachwurzeln sein. Einverstanden? Dann ist jetzt meine Frage, die ich daraus ableite. Für welche Polynome, und das könnte jetzt sein, mit was für Koeffizienten oder bis zu welchem Grad oder von welcher speziellen Bauart, für was für Polynome ist es möglich, solche Lösungsformeln anzugeben für die Nullstellen, die nur diese Zutaten hier brauchen? Das ist eine interessante Frage, finde ich. Und die ist auch alt. Und die können wir auch beantworten. Lösungsformeln als Abkürzung für das, was wir gerade besprochen haben. Mit den Zutaten, und das mache ich jetzt auch wieder umgangssprachlich, plus, minus, mal, geteilt, Wurzeln. Und die letzte Frage. Da möchte ich jetzt, wenn wir hier zurückkehren. Als ich vorhin motiviert habe, warum wir uns diese Gruppen angucken wollen, die Galois-Gruppen, da habe ich ja angefangen mit einem Körper und einem Polynom und dann so einer Körpererweiterung und dann kam da irgendwie eine Gruppe raus, auf magische Weise. Das heißt, der Prozess beginnt mit den Körpern und am Ende steht dann eine Gruppe, die was mit dieser Körpererweiterung zu tun hat. Jetzt könnten wir doch auch Also falls wir einfach nur Gruppen wahnsinnig interessant finden, dann könnten wir auch umgekehrt überlegen, ich nehme meinen Lieblingskörper, weiß nicht, vielleicht ist es gerade Q, ich nehme meine Lieblingsgruppe G und frage mich, kann ich einen Erweiterungskörper zu Q basteln, sodass, wenn ich diese Körpererweiterung angucke, L über Q, die Galois-Gruppe, die dazugehört, genau meine Lieblingsgruppe G ist. Geht das? Also quasi rückwärts. So, und wenn wir dann ganz anspruchsvoll sind, dann können wir uns sogar noch fragen, geht das irgendwie schön? Also nicht nur irgendwie komisch hingebastelt, sondern schön, sodass es eine schöne Körpererweiterung ist, einen schönen Eindruck. Alles, was man braucht, um da Antworten zu finden, werden die komplette Vorlesung motivieren. Irgendwann merken wir dann, dass wir fertig sind und alle Fragen beantwortet haben oder zumindest besser verstanden haben, was an diesen Fragen interessant oder schwierig ist. Und das führt dazu, dass anders als in manchen anderen Vorlesungen wir hier vielleicht am Ende so ein Gefühl haben, dass es eine runde Sache ist. Ich werde mir Mühe geben, all diese Fäden, die wir da jetzt in die Hand nehmen, wieder aufzugreifen, sodass Sie am Ende das Gefühl haben, ja, ich habe jetzt ein Stück Mathematik verstanden, wir haben ganz viele Fragen beantwortet und das fühlt sich gut an. Ich habe jetzt das Gefühl, ich habe da was verstanden. Im Kontrast zu manchen anderen Vorlesungen, wo man so anfängt und dann denkt, ach so, aber jetzt geht es ja gerade erst richtig los, hä? Wieso hören wir jetzt auf? Naja, weil die Vorlesung zu Ende ist. Ich bin gespannt, wie es Ihnen damit geht am Ende. Ich werde Sie fragen. Für mich fühlt sich das ganz anders an als zum Beispiel so eine Algebra 2, in der man Themen anreißt, aber dann das Gefühl hat, jetzt geht es erst richtig los und dann ist die Vorlesung zu Ende. Das waren die Motivationsfragen. Dann gucke ich mal, ob Sie jetzt direkt Fragen oder Anmerkungen haben oder Wünsche, bevor wir weitermachen. In Kapitel 1 gibt es noch mehr. Ja.
Ich habe mir zwar das bereits in Ihrem Buch, wie Sie es geschrieben haben, etwas über Körpererweiterung durchgelesen, aber ich habe die Dinge Algebra woanders gehört und deswegen ist mir der Begriff eher weniger schlüssig und durch das Lesen war es mir auch noch nicht so ganz schlüssig.
Was eine Körpererweiterung überhaupt ist?
Ja.
Wir wiederholen gleich all diese Begriffe nochmal und okay. Dann haben Sie, ich würde sagen, die komplette erste Woche können Sie einfach zur Orientierung nehmen. Mhm. Komme ich rein, schaffe ich das da anzukommen, auch mit der Notation, komme ich damit klar, wie Frau Weidecker das macht? Und komme ich mit den Übungsaufgaben klar, wo auch nochmal die Begriffe wiederholt werden, damit wir alle dann auf dem gleichen Stand sind. Und dann können Sie entscheiden, bin ich damit glücklich, komme ich klar oder nein. Da hoffe ich, dass diese ganze erste Woche Ihnen dabei hilft, sich da zu orientieren. Okay. Und bitte gleich, wenn es losgeht mit Notation und so, immer alles raushauen, alle Fragen, die Sie haben. Gut. Was ich auch noch anbieten kann, wenn Sie jetzt am Ende dieser Vorlesung merken oder spätestens am Donnerstag, dass Sie irgendwo noch so Probleme mit der Greifbarkeit haben, nach dem Motto, ja, ich habe die Definition verstanden und ja, Frau Weidecker hat auch zwei Beispiele gemacht, aber ich bräuchte jetzt eigentlich noch 5 Beispiele mehr, damit ich irgendwie ein Gefühl kriege, was da los ist, dann können Sie mir das sagen und dann mache ich eine Podcast-Folge, wo ich solche Wünsche aufgreife und dann einfach hier und da nochmal mehr Beispiele bespreche, damit dann hoffentlich alle auf den gleichen Stand ankommen, bevor es richtig losgeht. Okay. Hilft Ihnen das?
Ja, auf jeden Fall.
Super. Und es ist nicht abgesprochen, aber ich fange jetzt tatsächlich nochmal an mit der Definition des Körpers. Ich brauche heute sehr viel Platz für diese ganzen Sachen. Also schreibe ich jetzt erstmal hier weiter. Das läuft alles immer noch unter Wiederholung. Und Notation. Da kommt jetzt erstmal ganz viel. Und ich mache Beispiele und erwarte dann, dass Sie nachfragen, wenn Sie noch mehr brauchen. Wir kriegen das schon hin. Was ist erstmal ein Körper? Ein Körper ist ein Ring, der noch ein bisschen mehr kann als so ein handelsüblicher Ring. Und alle, die hier sitzen, wissen das wahrscheinlich. Also können wir zusammen die Definition hinpuzzeln. Was muss denn so ein Körper können? Nenn ihn K. Ich habe offensichtlich eine Menge. K. Und was brauche ich noch, damit daraus ein Körper werden kann?
Ja. Es braucht auf jeden Fall zwei Operationen.
Genau. Oder Verknüpfung, wie ich das normalerweise nenne. Ich nenne jetzt Plus und Mal. Und das ist auch mein Standard jetzt. Keine Boxen, kein Kringel, kein Kullern, sondern Plus und Mal. So, und was noch? Was muss jetzt diese Menge mit dieser drei Verknüpfung können?
Muss ein Ring sein.
Genau. Ist ein Ring. Jetzt müssen wir einmal kurz, mündlich zumindest, wiederholen, was wir für einen Ring brauchen. Und dann geht's weiter. Wollten Sie das machen?
So, na, ich wollte sagen, dass dann quasi aufbauend.
Okay, merken wir das? Ich merke mir das, wir sind dann gleich dran. Dann wiederhole ich einmal kurz, was wir für einen Ring brauchen. Für einen Ring brauchen wir, dass die Menge K mit plus eine abelsche Gruppe ist. Also eine Gruppe mit dem üblichen Kram plus die Kommutativität, die wir ja sonst im Allgemeinen nicht haben. Das brauchen wir. Dann brauchen wir, dass wir mit mal zumindest erstmal eine Verknüpfung haben. Das heißt, wir fliegen gar nicht raus aus der Menge K, wenn wir mit mal verknüpfen. Dann brauchen wir das Assoziativgesetz. Für plus haben wir das wegen der Gruppe sowieso. Für mal müssen wir es nochmal extra fordern. Und wir brauchen eine Verbindung zwischen den beiden Verknüpfungen, gegeben durch die beiden Distributivgesetze. Einmal aus der einen Richtung, einmal aus der anderen. Und die Reihenfolge ist wichtig, weil wir für mal im Allgemeinen nicht das Kommutativgesetz haben, wenn wir einfach nur irgendeinen Ring haben. Okay, das sind die vier Regeleigenschaften. So, jetzt sind Sie dran. Was brauchen wir noch zusätzlich?
Dass wir für jedes Element des Körpers auf jeden Fall einen multiplikativen Wert finden.
Für jedes?
Außer.
Außer. Publikumsstürker.
Naja, aber das neutrale Element zum Beispiel, das ist ja zu sich selbst invers. Das heißt, dafür.
Moment, wir haben ja zwei Verknüpfungen, das heißt, da müssen wir jetzt immer differenzieren.
Habe ich nicht bezüglich Multiplikation gesagt?
Doch, genau. Was ist das neutrale Element für die Multiplikation? Wie nennen wir das normalerweise?
Das Reizelement.
Genau. Hat ein Ring ja nicht immer. Das heißt, da müsste man erstmal fordern, dass es eins gibt. Okay. Und was ist denn mit der Null? Was ist mit dem neutralen Element für die Addition?
Braucht keinen Invers, oder hat keinen.
Genau, für die Multiplikation. Ja. Also hier wird total wichtig, bei den Verknüpfungen zu differenzieren. Wenn Sie die 0 rausnehmen, haben Sie völlig recht. Ne? Wenn wir die 0 rausnehmen, dann haben wir für alle übrigen Elemente für die Multiplikation einen Inversus. Oder in anderen Worten, alle von 0 verschiedenen Elementen sind Einheiten. Also Ring mit 1, kommutativ, alle Elemente außer 0 sind Einheiten. Fehlt jetzt noch was? Für den Körper? Überlegen wir mal. Es gibt nämlich verschiedene Arten, Körper zu definieren. Und wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nichts vergessen. Ja.
Wenn man halt allgemein noch das K ohne 0 mit mal eine abelsche Gruppe ist?
Genau. Wenn man es so formuliert, dann fasst man ganz viel von dem, was ich gerade gesagt habe, zusammen. Überlegen wir mal ganz kurz, ob jetzt wirklich alles da drin steckt, was wir haben wollen. So, beim Ring steckt für die abelsche Gruppe K plus schon alles drin und auch schon einiges für die Multiplikation, zum Beispiel Abgeschlossenheit. So, wenn wir jetzt die 0 rauswerfen, haben wir hier eine abelsche Gruppe. Da steckt dann also schon drin, dass es ein kommutativer Ring ist und da steckt drin, dass wir für alles außer 0 ein Inverses haben bezüglich mal, was Sie gesagt haben, was auch wichtig ist. Ich denke, dann haben wir alles. Und wenn Sie sicher gehen wollen, können Sie immer hier am Anfang noch ergänzen, kommutativer Ring mit 1 und dann. Aber ich denke, so ist alles abgedeckt. So haben wir einen Körper und man kann das alles aufdröseln und man kann die ganzen Körperaktionen so einzeln hinschreiben, aber üblicherweise mache ich das nicht, denn ich habe immer vorher schon erklärt, was ein Ring ist und dann spart man ganz viel. So, Beispiele. Mindestens drei verschiedene. Los geht's. Beispiele für Körper. Mindestens drei verschiedene. Und auch bitte in der Qualität unterschiedlich. Also, ja.
Z, Modulo 2Z.
Danke. Ich dachte, alle sagen jetzt Q, R und C. Danke, dass Sie ein endliches Beispiel gebracht haben. Wundervoll. Jetzt noch zwei andere. Allgemein Z, Modulo PZ, für jede PZP. Das sind Körper, das sind endliche Körper und die verhalten sich an vielen Stellen dann auch deutlich anders als unendliche. Beispiel für unendliche Körper. Das solltest du ja aus der Schule kennen. Ne? Ich sehe schon, das ist Ihnen zu langweilig. Ja.
Ja, und also die Reellenzahlen.
Reellenzahlen, genau. Und dann halt die rationalen Zahlen Q, die komplexen Zahlen C. Z, Vorsicht, die ganzen Zahlen bilden keinen Körper, die sind nur ein sehr schöner Ring. Aber so haben wir ja drei Beispiele stehen. Okay. Für das Weiterarbeiten, manchmal ist vielleicht wichtig, welche Charakteristik der Körper hat. Also im Zweifel nochmal wiederholen, falls es gerade nicht präsent ist. Die Charakteristik eines Körpers beschreibt, wie oft man mindestens die 1 des Körpers aufzunehmen muss, um auf 0 zu kommen. Und bei diesen beiden Körpern ist die Charakteristik 0. Das steht dafür, dass egal wie oft man die 1 aufaddiert, man landet einfach nie bei 0. Wohingegen das ein Beispiel ist für einen Körper mit endlicher Charakteristik. Und wir haben in der, wo haben wir das gezeigt? Wahrscheinlich in Algebra, Algebra 2, dass die Charakteristik eines Körpers 0 ist oder eine Primzahl. Genau, hier ist die Charakteristik 2. Generell bei Z Modulo PZ ist die Charakteristik P. Und wir kennen aber auch Beispiele mit Charakteristik 0, falls es nochmal wichtig wird. Das waren Körper. Aber eine Kleinigkeit möchte ich noch ergänzen. Das ist jetzt wieder für die Algebra 1 Spezies wahrscheinlich hauptsächlich. Denn in meiner Vorlesung, in meiner Algebra 1, wenn wir über Ringe sprechen, dann darf der Nullring ganz viel. Zum Beispiel ist bei mir der Nullring ein Integritätsbereich. Das ist nicht überall so. Es gibt Menschen, die den da ausschließen, aus Gründen. Aber ich denke mir, hey, warum? Bei mir ist der Nullring ein Integritätsbereich. Der Nullring ist aber kein Körper. Warum nicht?
Weil K ohne Null mit meiner Plurale noch in meiner Gruppe sein muss und deswegen braucht es ein neutrales Element.
Genau. Gruppen sind die leere Menge. Deswegen ist der Nullring kein Körper. Es muss da noch was anderes geben. Und daraus folgt, und deswegen habe ich das angesprochen, daraus folgt, dass in einem Körper das Nullelement und das Einselement immer verschieden sind. Das ist wichtig. Ab jetzt sollte mal K ein Körper sein. Wenn ich den Buchstaben K schreibe, ist es ab jetzt immer ein Körper. Jetzt definieren, was eine Körpererweiterung ist. Eine Körpererweiterung hat zwei Zutaten, einen kleinen Körper und einen großen. Und der Witz ist einfach nur, dass der große Körper den kleinen als Teilmenge enthält. Und zwar so, dass diese Teilmenge ein Teil Körper ist. Wir müssen gleich einmal kurz besprechen, was das heißt, was es daran zu sagen hat. L über K heißt Körpererweiterung. Und ich kürze das ganz oft mit KE ab. Genau dann, wenn K ein Teilkörper von L ist. Ja, was heißt es, ein Teilkörper zu sein? Was ist der Unterschied dazu, einfach nur eine Teilmenge zu sein?
Muss halt auch ein Körper sein.
Genau. Jetzt klären wir mal kurz, ob es reicht. Also ich könnte ja sagen, ich habe den Körper Q. In Q liegen die Zahlen 0 und 1. Und 0 und 1 kann ich ja verstehen, wie die beiden Elemente von Z modulo 2Z. Das heißt, ich mache das so wie eine Abkürzung und sage halt, naja, die Addition soll jetzt halt sein, 1 plus 1 ist 0. Und dann habe ich quasi Z modulo 2Z mit dieser komischen Notation als Körper, der da drin liegt. Gilt das?
Es müssen dieselben Verknüpfungen da noch sein.
Genau. Also ein Teilkörper zu sein, da reicht es nicht, dass man eine Teilmenge ist, die selber ein Körper ist, sondern man muss ein Körper mit den gleichen Verknüpfungen sein wie im großen Körper. Oder in anderen Worten, wir brauchen eine Teilmenge, die mit der Einschränkung der Verknüpfungen vom großen Körper selber ein Körper ist. Und das geht hier in meinem Beispiel schief. Beispiel. R über Q. Das ist eine Körpererweiterung. C über R. Auf die kommen wir noch später zurück. Noch mehrmals, weil das ein schönes Beispiel ist für verschiedene Sachen. Sie können also immer einfach zwei Körper nehmen, die Sie kennen, und dann können Sie gucken, nicht nur liegt der eine im anderen drin, sondern auch, ist es ein Körper mit den gleichen Verknüpfungen. Immer dann, wenn Sie sowas sehen, haben Sie eine Körpererweiterung. Vielleicht kommen noch mehr, weil ich noch mehr Beispiele für andere Sachen mache. Jetzt gucke ich direkt einmal, ob der Begriff jetzt schon ein bisschen klarer ist vielleicht. Wenn ich eine Körpererweiterung habe, dann gibt es zwei unterschiedliche Arten, da drauf zu schauen aus algebraischer Perspektive. Und das will ich, ich weiß nicht, kann ich ein Bild malen, was hilfreich ist? Ich glaube nicht. Vielleicht gibt es ein Bild, aber ich glaube, ich kann es nicht malen. L ist jetzt ja der große Körper, in dem K drin liegt. Jetzt kann ich die Elemente aus L sozusagen auf zwei Arten interpretieren. Einmal kann ich sie interpretieren als Körperelemente aus dem großen Körper. Oder ich kann sie interpretieren als Vektoren. Und dann kann ich mir vorstellen, der große Körper L ist ein Vektorraum über dem kleinen Körper K. Zum Beispiel, wenn ich C bei R betrachte, da kann man sich das vielleicht ganz gut vorstellen. C ist ja die Menge aller Zahlen A plus BI, wobei A und B Zahlen sind und I eine Zahl mit der Eigenschaft Quadrat gleich minus 1. Und jetzt kann ich mir überlegen, ich schreibe C einfach ein bisschen anders. Anstatt dass ich A plus BI schreibe, schreibe ich einfach so Tupel in AB. Und dann sieht es plötzlich aus wie A Quadrat. Ich kann jetzt also R Quadrat als Menge hernehmen und kann das auf zwei verschiedene Arten lesen. Möglichkeit 1, ich lese das so wie komplexe Zahlen. Dann habe ich die Körperstruktur, die ich von C kenne. Möglichkeit 2, ich lese das so, wie ich das als Vektorraum lesen würde, ne, mit diesen Zweiertupeln. Und dann habe ich halt nur die Vektorraumverknüpfung. Gucken wir, was die Unterschiede sind. Wenn ich das als Vektorraum auffasse, also so als Tupel in R Quadrat, und ich denke nur in meiner Vektorraumsprache, dann habe ich eine Addition, damit wird es eine arische Gruppe, und ich habe eine Skalarmultiplikation. Ich habe also sowas wie Lambda mal A, B, wobei Lambda eine reelle Zahl ist. Und dann habe ich da auch nicht rechnen können. Was ich nicht habe in diesem Setting ist, eine Multiplikation von zwei Vektoren. Wüsste ich jetzt jedenfalls nicht, was es sein sollte. Okay. Das ist also eine andere Sichtweise auf diese Menge von Tupeln. Ich sehe das nur als Vektorraum und habe auch nur die Vektorraumverknüpfung zur Verfügung. Wenn ich jetzt aber wieder zurückgehe und denke, Moment, ich kann das ja auch interpretieren wie komplexe Zahlen, also so, dann kann ich plötzlich zwei davon multiplizieren und habe eine Körperstruktur. Ungefähr das stelle ich mir jetzt vor bei allgemeinen Körpererweiterungen. Der große Körper lebt in meinem Kopf so zweimal. Einmal in seiner eigenen Eigenschaft als Körper mit allen Verknüpfungen, die da halt so rumlaufen. Aber ich kann auch die Perspektive einnehmen, dass ich die große Menge L als Menge von Vektoren begreife. Und dann sind eben nicht mehr alle Verknüpfungen vorhanden oder erlaubt, die ich vorher hatte, sondern nur noch die Vektorraumstruktur gibt. Das heißt, ich kann innerhalb von L immer noch addieren, habe eine arische Gruppe. Ich kann Skalarmultiplikation machen, das heißt, ich habe Produkte der Form K mit L, von links kommt der Skalar, K aus K, rechts ist mein Vektor L aus L, aber ich habe nicht mehr beliebige Produkte, die gibt es zwar im Körper, aber ich ignoriere, dass es die gibt, wenn ich ihn als Vektorraum betrachte. Das ist ein bisschen tricky, man muss quasi in einem Teil des Gehirns einen Teil der Information ausblenden. Warum? Weil uns das die Möglichkeit gibt, über die Dimension zu sprechen. Ich kann jetzt, wenn ich den großen Körper als Vektorraum über den kleinen auffasse, die Frage stellen, welche Dimension hat der als Vektorraum über den kleinen? Und wenn ich das jetzt mal kurz hier fortsetze bei dem Beispiel C und R, wenn ich C als Körper betrachte und mich frage, was hat der für eine Dimension, ist das eine Frage, die nicht sinnvoll ist. erstmal ohne weitere Definition. Aber wenn ich mir diese Perspektive zu eigen mache, dass ich C wie R Quadrat betrachte als Vektorraum über R, dann kann ich plötzlich die Frage mit der Dimension stellen und kann sie sogar beantworten, Dimension ist 2. Und da möchte ich jetzt nächstes hin. Der Erweiterungsgrad und der wird so beschrieben, links steht der große Körper, rechts der kleine, die Klammern, Doppelpunkt, der Erweiterungsgrad und dann sagt man Erweiterungsgrad von L über K, so wird es gelesen. Der ist definiert als die Dimension von L aufgefasst als Vektorraum über K. Das schreibe ich jetzt einfach so hin, nach meiner ganzen langen Vorrede und ich hoffe, dass das Beispiel C bzw. R Quadrat dabei geholfen hat, sich vorzustellen, was wir hier machen. Wenn ich also jetzt für diese Körpererweiterung C über R den Erweiterungsgrad ausrechnen möchte, dann gucke ich, wie groß ist eine Basis für C aufgefasst als Vektorraum über R und dann sehe ich, naja, ich kann das in der Kugelschreibweise machen, dann kann ich zum Beispiel die Vektoren 1, 0 und 1 nehmen und kriege eine Basis, also habe ich 2 Elemente, die Dimension ist 2. Oder ich kann in diese Schreibweise nach oben gehen und dann sehe ich, ich habe hier 2 Koeffizienten, also habe ich als mögliche Basis 1 und i. Auch wieder 2 Elemente, egal wie ich es mache, die Dimension ist nur 2. Wenn ich hier vorne gucke, R über Q, dann kann ich mir durch theoretische Überlegungen klar machen, dass die Dimension da unendlich ist, der Erweiterungsgrad ist unendlich. Und das gibt es auch, das ist alles erlaubt. Wir sehen später, wie man Erweiterungsgrade ausrechnen kann. Manchmal wird es dann konkret, eine konkrete natürliche Zahl. 0 geht nicht, wir klären gleich warum. Und manchmal ist es unendlich und dann ist es halt so. Und im Laufe der Vorlesung interessiert mich das immer weniger. Also irgendwann sind wir unendliche Erweiterungen egal. Aber es gibt sie. Okay, Preisfrage an Sie. Warum ist der Erweiterungsgrad niemals 0? In der linearen Algebra, wenn wir allgemein über Vektorräume reden und über Dimensionen, dann ist Dimension 0 ja durchaus was, was vorkommt. Also, ich rede sogar öfter mal über den Nullraum und Sachen, die Dimension 0 haben. Das ist dann immer so eine Ausnahme, die man sich angucken muss. Was denken Sie dazu?
Ja? Also, wenn Körper nie nur die Null sein kann, dann kann er auch betrachtet als Vektorraum nicht der Nullraum sein.
Ah, das ist interessant. Das heißt, mein großer Körper L muss immer mindestens eine 0 und eine 1 haben. Ich schreibe es mal so. Eine 0 und eine 1. Das heißt, er hat immer mindestens 2 Elemente. Aber warum kann er nicht trotzdem Dimension 0 über irgendwas haben? Was heißt es denn, Dimension 0 zu haben? Man könnte sagen, wir summen auf zum Nullraum, aber die Frage ist, ist das eine Definition oder ist das gleichwertig dazu? Gehen wir nochmal dahin zurück, was die Dimension eines Vektorraums ist. Was ist nochmal die Dimension eines Vektorraums? Per Definition?
Ja? Die Anzahl der Elemente in der Basis.
Genau, in einer Basis und da macht man sich klar, dass egal ist, welche man nimmt, aber das ist Theorie. Genau, das heißt, Dimension 0 bedeutet einfach, die einzige Basis ist die leere Menge. Könnte ja theoretisch erstmal sein, aber wenn man die leere Menge hat, aus der kann man dann ja nichts basteln, keine Linearkumulation, außer der leeren Linearkumulation, die den Nullvektor ergibt. Und das heißt, es stimmt, was Sie gesagt haben, man braucht nur noch ein bisschen mehr Begründung. In dem Moment, wo man weiß, dass ein Körper nicht nur aus dem Nullelement bestehen kann, weiß man auch, dass als Basis nicht nur die leere Menge in Frage kommt. Das heißt, es muss irgendwas anderes darin geben. Und unsere Basen werden typischerweise immer das Einzelelement enthalten. Einfach damit klar ist, dass man eine Kopie vom Grundkörper bekommt. Denn wenn ich eine Basis für L über K bastle, also eine K-Basis für L, im Körpererweiterungskontext will ich ja auf jeden Fall sehen, dass K in L enthalten ist. Und es sind ja nur Produkte erlaubt, bei denen die Skalare aus K kommen. Um also eine Kopie von K innerhalb von L zu sehen, ist der einfachste Weg, die 1 von L, die dieselbe ist wie die 1 von K, als Basisvektor sich zu schnappen, weil man nämlich dann durch die Skalarenvielfache sofort bekommt, dass K eine Teilnahme von L ist. Das schon mal als Hinweis, wenn Sie nach Basen suchen, ist es eine gute Idee, als einen Basisvektor immer den 1 des großen Körpers sich zu schnappen und dann zu gucken, was braucht man noch. Mehr dazu gleich. Haben Sie zu den Begriffen ansonsten jetzt schon Fragen? So ein bisschen zum Erweiterungsgrad? Ich frage deshalb, weil das was ist, wo häufig dann im Nachgang noch so Fragen kommen. Oder bei den Beispielen. Ich weiß, viele kennen das schon. Sehe ich jetzt gerade nicht. Ein Beispiel hatte ich ja gerade schon. Der Erweiterungsgrad von C über R ist 2 und ich habe auch gerade schon begründet, wie man darauf kommen kann. Als nächstes möchte ich, und ich wiederhole jetzt im Wesentlichen Wörter und Notationen, als nächstes möchte ich wiederholen, was K adjungiert M ist, wobei M eine Teilmenge von L ist. Das heißt, ich fange an mit einer Körpererweiterung, sage L über K eine Körpererweiterung und M eine Teilmenge von L. Dann ist K adjungiert M definiert als Durchschnitt aller Teilkörper von L. Die Teilkörper brauchen irgendwie Namen, ich nenne die mal A. So. A ist ein Teilkörper, kürzt man ab mit TK, von L und die Menge M soll da drin liegen. Und K soll auch drin liegen. Das heißt, ich schneide hier über alle Teilkörper A von L, die K enthalten und M soll in A liegen. Also nochmal, ich schneide über alle Teilkörper von L, die einerseits K enthalten und wo andererseits aber auch diese Menge M drin liegt. Und ich formuliere das deshalb so, weil der Anwendungsfall häufig ist, dass in M Sachen liegen, die eben gerade nicht aus K kommen, sondern man will K vergrößern. Stichwort Nullstellenmenge, die man irgendwie mit reinbekommen möchte, voll in einem Polymer. Und das Ding heißt K adjungiert M. So, das ist eine Definition. Und ausgesprochen wird das K adjungiert M. Im Spezialfall, dass M nur aus einem Element besteht, schreibe ich das eine Element hin und lasse die Mengenklammern weg und gucken uns mal ein Beispiel an. Wenn ich zum Beispiel an den Körper R die Teilmenge von C ranadjungiere, die nur aus I besteht, also das hier, dann lasse ich die Mengenklammern weg. Ich adjungiere ja jetzt eine einelementige Menge und dann lasse ich diese Mengenklammern weg und schreibe einfach nur R adjungiere I. Und dann können wir mal kurz überlegen, was es ist. Der große Körper, an dem alles passiert, ist C. Ich schaue mir jetzt also alle Teilkörper von C an, die R enthalten und gleichzeitig das Element I. Da kriege ich offensichtlich ganz C. Denn ich lande in C, größer kann ich nicht werden, aber ich kann alle reellen Zahlen basteln und ich kann diese Imaginärteile basteln, weil ich ja hier einen Körper habe. Ich darf also mit I multiplizieren, ich darf addieren, ich darf alles machen. Da kommt dann C raus. Wenn wir jetzt nicht mit R machen, sondern mit Q, dann müssen wir vielleicht ein bisschen mehr nachdenken. Denn erstmal, wenn wir auf die Definition gucken, kriege ich hier jetzt den Durchschnitt über alle Teilkörper von, sagen wir, C, in denen Q liegt und gleichzeitig das Element I. Und erstmal ist nicht klar, wie dieser Körper aussieht, dieser Durchschnitt. Da müssen wir dann aus der anderen Richtung gucken. Und das möchte ich hier nicht alles diskutieren, weil ich nämlich ziemlich sicher bin, dass ich das als Addierungsaufgabe gestellt habe, darüber nachzudenken. Damit Sie das nämlich genau üben, das mit dem Adjungieren und wie man sehen kann, dass irgendwas ein Körper ist. Die Frage ist also, wie kriege ich diesen Körper koadjungiert in den Griff? Wie kann ich den beschreiben? Und wie kann ich den Erweiterungsgrad über Q ausrechnen? Das sind dann so Fragen, die man sich stellen kann. Hier ist das klar. Hier haben wir den Erweiterungsgrad geschenkt gekriegt, denn in dem Moment, wo dieser Körper C ist, können wir einfach hier oben nachgucken, der Erweiterungsgrad von C über R ist 2. Aber hier bei Q adjungiert I über Q ist es vielleicht erstmal nicht klar und ich weiß, einigen ist es klar. Es ist schön, dann sind das leicht verdiente Punkte. Aber für die, die nachher überlegen müssen und die Begriffe wiederholen müssen, ist es dann, glaube ich, ganz gut, um das zu üben und zu lernen. Warnhinweis: Der Körper, den man so kriegt, besteht nicht immer nur aus so Kombinationen Körperelement plus Körperelement mal das, was da steht oder plus das, was da steht, oder irgendwas Komisches, sondern die Kombinationen können anders aussehen. Also Vorsicht! Im Laufe der Vorlesung werden wir sehen, was es da für eine Fähigkeit gibt. Das war Adjungieren. Und das hier ist übrigens ein wichtiger Spezialfall. Wenn ich nämlich hier als Menge einfach nur eine einelementige Menge adjungiere und wenn ich dann auch diese vereinfachte Schreibweise habe, genau dann nenne ich die Erweiterung einfach. Der Spezialfall einer einfachen Körpererweiterung ist also der, bei dem ich an den Grundkörper einfach nur ein Element rein adjungiere, um auf den großen Körper zu kommen. Auch das haben wir in einer Partei schon besprochen. Aber der Witz heute ist zu wiederholen und nochmal Notation zu klären. Also machen wir das ruhig alles. Nächste Unterscheidung. Also hier haben wir jetzt sowas wie. Achso, einfach heißt übrigens, dass es möglich ist, das mit Adjunktion von einem Element hinzukriegen. Es kann sein, dass man das nicht im ersten Moment sieht. Kann sein, dass man so eine Körpererweiterung hinschreibt, man adjungiert ganz viele Elemente. Es kann aber sein, dass die Erweiterung trotzdem einfach ist, weil es möglich ist, die Erweiterung hinzukriegen, indem man nur ein geschickt gewähltes Element adjungiert. Und so steht das auch als Definition im Buch bzw. im Skript. Man hat es also nicht nur so als Notation, sondern als Definition einer einfachen Körpererweiterung haben wir festgehalten. Es ist möglich, ein Element im großen Körper zu finden, derart, dass wenn man dieses eine Element adjungiert, man den großen Körper bekommt. So, weiter. Wann heißt eine Erweiterung endlich? L über K heißt endlich. Genau dann, wenn was gilt. Wie war das nochmal? Wann heißt eine Körpererweiterung endlich? Wer erinnert sich? Ja, wenn der Körper endlich ist, ist eine Möglichkeit, aber es ist nicht die einzige. Es geht um den Erweiterungsgrad. Genau dann, wenn der endlich ist, dann nennen wir die Körpererweiterung endlich. Und Vorsicht, das passiert auch ganz oft bei Erweiterungen, wo die Körper selber unendlich sind. Und sonst halt nicht, ne? Also, wenn der Erweiterungsgrad endlich ist, heißt die Körpererweiterung endlich und sonst halt nicht. Dann heißt die unendlich und sowas gibt es auch. R über Q ist eine unendliche Erweiterung. C über R ist eine endliche Erweiterung. Wir haben uns vorhin überlegt, Erweiterungsgrad 2 ist es sehr endlich. Als nächstes, was heißt es, dass eine Erweiterung algebraisch ist? Na, dafür brauchen wir erstmal, was es heißt, dass ein Element algebraisch ist. Also wieder sei L über K eine Körpererweiterung. Dann wiederholen wir kurz, was es heißt, dass ein Element algebraisch ist. A aus L heißt algebraisch über K. Und es ist wichtig, sich auf den Grundkörper zu beziehen. Also nicht nur einfach algebraisch, sondern algebraisch über K. Nur für den Fall, dass dann da mehrere Körper rumlaufen. Das wird später passieren. Wenn was gilt. Wer erinnert sich, was es heißt, algebraisch zu sein?
Ja. Wenn wir irgendein Polynom finden, für welches A ein Nullstand bildet.
Mit Koeffizienten woher bei den Polynomen?
Das war ich mir nicht sicher, deswegen habe ich es nicht gesagt.
Genau, also Teamwork, Publikumsjoker. Woher kommt das Polynom und was muss man vielleicht noch beachten?
Ja. Es kommt aus Kx.
Ja, und was muss man vielleicht noch beachten?
Es muss normiert sein.
Nicht unbedingt, aber normiert würde helfen bei dem Problem, auf das ich hinaus. Ja?
Polynom ist nicht eindeutig?
Erstmal nicht. Aber es gibt trotzdem noch eine Eigenschaft, die dafür sorgt, dass die Definition nicht langweilig ist.
Es soll nicht Null sein.
Nicht das Nullpolynom, genau. Denn alles ist Nullstelle vom Nullpolynom. Das wäre irgendwie blöd. Normiert sein würde helfen. Dann ist es nicht das Nullpolynom. Und zur Eindeutigkeit kommen wir später. A heißt also algebraisch über K genau dann, wenn es ein Polynom P gibt aus Kx. Nicht das Nullpolynom. Das schreiben wir so. Mit der Eigenschaft, dass A ein Nullstelle von P ist. K und L haben die gleiche Null, deswegen ist es egal, was ich dann schreibe, aber irgendwas muss falsch stehen. Warum nicht das Nullpolynom, habe ich gerade schon begründet, sonst wäre alles algebraisch. Leute, die nicht algebraisch sind, heißen transzendent, sowas gibt es auch. Und machen wir mal ein Beispiel. Ich schreibe dazu sonst transzendent. spielt später in der Vorlesung auch nicht mehr so eine große Rolle, aber das gibt es halt, also müssen wir es irgendwie besprechen. Zum Beispiel ist, was nehme ich, vierte Wurzel 2. Vierte Wurzel 2 ist eine schönere reelle Zahl, von der ich behaupte, dass sie algebraisch ist über Q.
X hoch 4 minus 2.
Genau, das ist ein Polynom, was es tut. Das ist nämlich nicht das Nullpolynom, hat Koeffizienten aus Q, hat das Ding als Nullstelle. Wunderschön. Das ist aber Q, denn es ist Nullstelle von x hoch 4 minus 2. Und x hoch 4 minus 2 erfüllt alles, was wir da verlangen. Genauso hätte ich jetzt die komplexe Zahl i nehmen können. I ist algebraisch über Q und über R. Und das kann ich sehen mit dem Polynom x² plus 1. Wenn ich einmal so ein Polynom gefunden habe, dann kann ich mir daraus dann ganz viele basteln, die das alle erfüllen. Das heißt, so ein Polynom ist wirklich nicht eindeutig bestimmt, das haben Sie nämlich nicht gesagt. Wie man das eindeutig kriegt oder warum wir das gleich manchmal wollen, dass ein Polynom stärkere Eigenschaften hat und dadurch eindeutig wird, dazu kommen wir gleich. Jetzt möchte ich noch ergänzen auf dieser Tafel, was es heißt, dass die komplette Körpererweiterung algebraisch ist. Das ist sie nämlich genau dann, wenn einfach alle Elemente aus dem großen Körper algebraisch sind. L über K heißt algebraisch, genau dann, wenn alle A aus L algebraisch über K sind. Und da können wir auch gleich noch ein Beispiel betrachten. Ich habe für später auch noch Beispiele, vielleicht möchte ich kurz damit warten und das später machen. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Oh, noch viel Zeit. Oh. Dann wische ich erstmal eine Runde und Sie können überlegen, ob Sie bis dahin noch weitere Fragen haben. Wir sind immer noch in Kapitel 1. Wörter nochmal so anschauen. Adjungiertes Zeug, endlich, einfach, algebraisch. Was für Fragen haben Sie dazu? Wo brauchen Sie noch mehr Beispiele? Thema kommt dann gleich mal. Wenn wir jetzt ein algebraisches Element haben aus dem großen Körper, wie können wir dann so ein Polynom, das das zeigt, dass das Element algebraisch ist, wie können wir das eindeutig kriegen? Was für Anforderungen könnten wir stellen, damit da plötzlich ein eindeutig bestimmtes Polynom rauskommt?
Normiertheit und möglichst geringer Grad.
Genau. Möglichst geringer Grad ist gut, weil wir nämlich dann über die Gradformel für Polynome kriegen. Das wird dann schon quasi eindeutig, also im Sinne von alle Polynome, die das können, sind dann zueinander assoziiert in den Polynomen. Und da kommt dann die Normiertheit ins Spiel, denn wenn wir dann das Polynom auch noch normieren, dann geht quasi die Möglichkeit des Assoziiertseins weg und dann ist es eindeutig bestimmt. Was man wissen muss, um herauszufinden, dass das wirklich geht, wenn man das immer findet, ist, dass die Polynome aus Kx, die ein festes Element als Nullstelle haben, ein Ideal bilden im Polynom. Und dann muss man noch wissen, dass Polynomringe über Körpern Hauptidealringe sind. Das heißt, so ein Ideal, so ein Nullstellenideal, was man da findet, wird dann von einem Polynom erzeugt, von irgendeinem. Und jetzt kommt wieder die Assoziiertheit. Wenn ich ein Polynom gefunden habe, das dieses Ideal erzeugt, dann erzeugen alle dazu Assoziierten das auch. Das heißt, so ein Erzeuger ist nicht eindeutig, aber wir wissen schon, dass der jetzt möglichst kleinen Grad hat, unter allen Polynomen, außer den Nullpolynomen, die das Ding als Nullstelle haben. Die Eindeutigkeit kriegen wir dann also zum Beispiel über die Normierung. Man könnte es auch anders machen, aber da jeder Körper ein Einzelelement hat, ist es eine einfache Möglichkeit, das Polynom eindeutig zu kriegen, indem man sagt, es soll normiert sein. Und das sind übrigens so Sachen, ne, diese ganzen Hintergründe mit der Ringtheorie. Sowas kann ich problemlos in der Podcast-Folge nochmal aufdröseln und nochmal genauer erklären, falls es hilfreich wäre. können wir am Ende drüber reden, was sie da für Wünsche haben. Also, Lesezeichen machen und ihr am Ende sagen, was sie brauchen. Dann sind wir jetzt schon genau da. Dann L über K, eine Farberweiterung. Und A aus L, algebraisch. Über K. Mit Minka. Die Abkürzung funktioniert jetzt hier so schön, die wird nicht immer funktionieren. Minka, also Min für Minimalpronomen, unten dran steht der kleine Körper K, in Klammern steht das kleine Element A, auf das wir uns beziehen. Mit dieser Abkürzung bezeichnen wir das Minimalpronomen von dem kleinen A über dem Körper K und ich schreibe gleich nochmal an, was es ist. Mit Minka bezeichnen wir das Minimalpronomen von A über K. Also, wir fassen nochmal zusammen, was wir gerade alles besprochen haben. Das normierte Polynom mit möglichst kleinem Grad, das A ist nullstellig, aus Kx. Also das normierte Polynom kleinstmöglichen Grades aus Kx. Als Nullstellung. Mehr dazu später und in den Übungen. Was brauchen wir in dieser Vorlesung noch? Wir brauchen Zwischenkörper. Wenn ich so eine Körpererweiterung habe, L über K, dann spreche ich manchmal über den großen Körper, L, oder auch den Körper oben, so, der große L. Und wenn ich den Bilder male, steht ja auch immer oben. Und dann gibt es den Körper K oder auch den kleinen Körper oder den Grundkörper unten. So, also in meiner Vorstellung lebt es immer so, der kleine Körper ist da unten und der große Körper ist da oben. Aber es gibt ganz oft noch sehr viel interessantes Zeug dazwischen. Also brauchen wir auch Zwischenkörper. Ein Zwischenkörper. Ist jeder Körper A mit der Eigenschaft oder mit den Eigenschaften, dass einerseits der kleine Körper K da drin liegt und dass andererseits das im großen Körper L liegt. Und wenn ich jetzt dieses kleine Gleich dahin schreibe, dann ist das nicht nur eine Teilmengenbeziehung, sondern auch wieder eine Teilkörperbeziehung. Denn, das Thema hatten wir vorhin schon, es reicht mir nicht, dass der Körper A da irgendwo rumläuft und halt ein Körper ist, der zufällig in L liegt und der zufällig K enthält. Nein, ich will, dass es ein Körper ist mit den gleichen Verknüpfungen, die auch L und K haben. Deswegen Teilkörper. Das schreibe ich auch mal als Teilkörper. Teilkörper. Zum Beispiel können wir noch so einen Körperturm bauen, indem wir unten den Körper Q haben, der rationalen Zahlen. Dann haben wir den Körper R, der reellen Zahlen, der liegt da drüber, das ist ein Körper davon. Darüber liegt jetzt noch der Körper C, der komplexen Zahlen. Das heißt, ich habe so einen Turm. Und wenn ich jetzt die Körpererweiterung C über Q betrachte, also der ganz große über den ganz kleinen, dann ist mein Körper R ein Zwischenkörper. Das ist das Mensch. Zum Beispiel ist R ein Zwischenkörper der Körpererweiterung C über Q. Und das ist langweilig, ne? Wir gucken uns später viel, viel interessantere Sachen an. Zwei, drei Sachen habe ich noch und dann geht's los. Dann gucken wir uns ganz viele Beispiele an und sortieren nochmal alles. Ich habe noch, was es bedeutet, isomorph zu sein, und zwar über einen Grundkörper. Die Idee ist jetzt folgendes. Ich muss hier mal so ein bisschen. Ich habe hier meinen Grundkörper K, über dem alles passiert. Jetzt habe ich zwei Körpererweiterungen. Die eine geht sozusagen in die Richtung, da ist ein großer Körper L1 und ich habe eine Körpererweiterung L1 über K. Dann habe ich noch eine mit dem gleichen Grundkörper K. Der große Körper heißt diesmal L2, den stelle ich mir so da drüben vor. Das heißt, ich habe zwei Körpererweiterungen L1 über K und L2 über K. Und jetzt möchte ich irgendwie Sprache dafür haben, dass diese beiden Körpererweiterungen im Prinzip die gleiche Struktur haben. Das heißt, L1 und L2 sehen sich ähnlich. Die haben die gleiche Struktur, in einem gewissen Sinne vielleicht auch die gleiche Größe, die verhalten sich irgendwie gleich und es ist auch gleich, wie der Körper K da drin liegt. Irgendwie. Dafür will ich eine Sprache haben. Aber ich will nicht sagen, dass sie gleich sind, denn sie sind ja vielleicht nicht gleich. So, und was machen wir in der Algebra? In der Algebra denken und wenn Sachen so ähnlich sind wie gleich, aber nicht wirklich gleich, welches Wort verwenden wir dann gerne? Isomorph. Also sagen wir, was es heißt, dass zwei Körpererweiterungen isomorph sind. Wenn L1 über K und L2 über K Körpererweiterung. Jetzt könnte ich sagen, die Erweiterungen sind über isomorph. Das möchte ich aber nicht. Ich möchte sagen, die großen Körper L1 und L2 sind K-isomorph, also isomorph zueinander als Körper, aber es ist noch ein bisschen stärker, weil ich nämlich jetzt noch berücksichtigen möchte, was der Körper K dann macht. L1 und L2 heißen K-isomorph, genau dann, wenn. Und jetzt wird es interessant. Ich will, dass die als Körper isomorph sind, also brauche ich einen Körperisomorphismus von dem einen in den anderen. Und wir wiederholen gleich, was es heißt. Und dieses K hier vorne ist ein Indikator dafür, dass der Körper K sich dabei nicht bewegen soll. In anderen Worten soll es möglich sein, einen Isomorphismus zu finden von dem einen großen Körper in den anderen großen Körper, der den kleinen Körper K elementweise fixiert. Wenn es einen Körper Isomorphismus Phi von L1 nach L2 wird so, dass Phi eingeschränkt auf K die identische Abbildung auf K. Da kommen gleich Beispiele, deswegen mache ich die jetzt nicht sofort, sondern mache kurz noch diesen Definitionsblock zu Ende und dann kommt gleich ein Beispiel, wo wir einige dieser Sachen illustriert sehen. Wir schließen mit der Galois-Gruppe, die ich schon angedeutet habe. Und ich sage jetzt immer schon Gruppe, obwohl wir noch gar nicht wissen, dass es eine Gruppe ist. Aber das kommt dann später. Da kommt so ein Lemma, das erklärt, warum es okay ist, dass ich Gruppe sage. Erstmal kommt Notation. Sei L über K eine Körpererweiterung. Dann möchte ich erstmal sagen, was ein Galois-Automorphismus ist von L über K. Eine Abbildung Sigma heißt, na, ich sag mal schon, von wo nach wo Sigma geht. Eine Abbildung Sigma von L nach L heißt Galois-Automorphismus. Und das ist immer der gleiche Mathematiker Galois, nach dem hier alles heißt. Galois-Automorphismus von der Erweiterung L über K. Genau dann, wenn Folgendes gilt. Erstens soll dieses Sigma ein Körperautomorphismus von L sein. Und genau wie vorher, wenn ich Sigma auf K einschränke, soll die identische Abbildung rauskommen. Beispiel folgt gleich. Ich frühstücke mehrere Definitionen gleich in den Beispielen ab. Ich möchte aber noch Notation einführen, denn immer wenn wir eine Körpererweiterung L über K haben, dann wird diese Menge der Galois-Automorphismen eine wichtige Rolle spielen. Oder ganz oft. Ich sage mal so, für viele der Fragen, die wir am Anfang gestellt haben, brauchen wir diese Gruppe. die da gleich rauskommt, diese Menge von Automorphismen. Wir arbeiten da also relativ viel mit und deswegen möchte ich eine Bezeichnung dafür haben. Ich möchte nicht jedes Mal diese ganzen Sachen hinschreiben. Die Bezeichnung ist GAL wie Galois und dann in Klammern der Name der Körpererweiterung, also bei uns L über K. Jetzt habe ich das Bedürfnis, noch ein paar Sachen zu wiederholen, bevor wir dann gleich Beispiele machen. Und dann hören wir wahrscheinlich auch schon auf. No? Genau. Heute kommt also nicht so viel Neues. Als ich hier unten darüber gesprochen habe, dass zwei Körper K-isomorph sind, da habe ich nicht gesagt, was ich damit meine, also was dieses Wort Körper-isomorphismus eigentlich bedeutet. Und das habe ich deshalb gemacht, weil wir gleich der Körper-automorphismus auch noch brauchen. Also wir holen das zusammen. Fangen wir damit an, was es bedeutet, ein Körper-Homomorphismus zu sein. So. Wir sind immer von der Algebra unterwegs und hier steht eine Person, die sehr algebraisch denkt. Also will ich mal gerne Homomorphismen angucken. Wenn ich jetzt zwei Körper habe, was ist denn dann eine sinnvolle Definition für einen Körperhomomorphismus von dem einen in den anderen? Was würden Sie erwarten, was da gelten soll? Bei einem Körperhomomorphismus. Können wir mal Schmierzelle machen? Nee, das ist kein Platz. K1 ist ein Körper, der hat irgendwelche Verknüpfungen. K2 ist ein Körper, der hat auch irgendwelche Verknüpfungen und die heißen jetzt halt gleich. Aber was würden Sie erwarten, was da gelten soll?
Auf jeden Fall ein Regenhomomorphismus, also dass bezüglich beiden Abbildungen, beiden Operationen diese Homomorphie-Eigenschaft gilt.
Genau, ne? Also wir können ja mal gucken, was dann daraus schon folgt. Die Homomorphie-Eigenschaft für Plus sagt, es ist egal, ob ich zuerst im Körper K1 addiere und dann abbilde oder ob ich zuerst abbilde und dann in K2 addiere. Okay, wunderbar. Für die Multiplikation dasselbe. Es soll egal sein, ob ich zuerst in K1 multipliziere und dann abbilde oder umgekehrt in K2. Mehr kann man bei einem Körper eigentlich auch nicht erwarten, da habe ich ja auch nur diese beiden Verknüpfungen. Und ja, die Körper haben intern irgendwie mehr Struktur, da gelten mehr Sachen, aber für die Abbildung müssen wir tatsächlich gar nicht mehr fordern. Interessanterweise übertragen sich da sogar dann Sachen. Das heißt, wenn wir einen Ringhomomorphismus haben von einem Körper in einen Körper, dann haben wir automatisch so Sachen wie Inverse übertragen sich, die Rechenregeln fürs Distributivgesetz übertragen sich und vertragen sich mit der Abbildung und so weiter. Also da folgt dann ganz viel draus, ohne dass man das nochmal explizit fordern muss. Und deswegen, herzlichen Glückwunsch, alles richtig gemacht. Wir müssen einfach nur sagen, was die Ringhomomorphie-Eigenschaften sind und dann haben wir definiert, was ein Körperhomomorphismus ist. Also Verträglichkeit mit Plus und Mal in beiden Körpern. Jetzt machen wir es stärker. Jetzt machen wir daraus einen Körper-Isomorphismus. Wofür steht dieses Kürzel ISO? Ja?
Für eine Bijektion.
Für eine Bijektion, genau. Das heißt, bei einem Körper-Isomorphismus, so wie hier unten, fordern wir jetzt Strukturerhaltung, also Verträglichkeit mit Plus und Mal in beiden Körpern und die Abbildung soll bijektiv sein. Das heißt also auch schon, dass die Mengen L1 und L2, so wie in dem Beispiel da unten, gleichmächtig sind. Und das sagt uns nochmal ganz viel über Strukturerhaltung. So, und Auto? Was ist, wenn wir jetzt nur einen Körper haben? Was ist ein Körper-Automorphismus? Ja?
Ja, bijektiv in sich selbst abbilden.
Genau, bijektiv in sich selber und strukturerhaltend. So, mehr geht also quasi gar nicht. Wenn ich einen Körper L habe und ich habe einen Körper-Automorphismus, dann habe ich jetzt also eine Abbildung dieser Menge L in sich selber, die bijektiv ist, das heißt, ich permutiere die Elemente von L und die Körperstruktur muss erhalten bleiben. Ich brauche Verträglichkeit mit Plus und Mal. Und jetzt sehen wir, wie voraussetzungsvoll das ist, was hier steht. Diese Galois-Automorphismen hier, die sollen also jetzt erstens L als Körper komplett in sich selber überführen und die ganze Struktur erhalten und so weiter. Und gleichzeitig sollen die Elemente von dem Metallkörper K sich überhaupt nicht bewegen. Das klingt so, als ob es erstmal vielleicht gar nicht geht. Aber wir sehen gleich, dass das doch geht und das ist interessant. Ich wische und dann gibt es ein großes Beispiel. Hat jemand schon mal einen interessanten Körperautomorphismus gesehen? Also einen, der nicht die identische Abbildung ist? Überlegen Sie mal, ob Ihnen das einfällt.
Wow.
Nee? Noch nie einen interessanten Körpertonus gesehen? Vielleicht fällt es Ihnen gleich wieder ein, wenn mein Beispiel kommt. Beispiel 1.1. Teil A. Diesmal fange ich mit einem Polynom an aus Qx. Ich möchte gerne von Anfang an mit Ihnen üben, dass wenn wir über Körperweitungen sprechen, dass wir dann immer aus ganz verschiedenen Richtungen kommen können, um uns die anzugucken. Man kann mit dem Grundkörper starten und kann sich da irgendwelche Fragen stellen zu den Größen. Man kann, so wie jetzt im Beispiel A, mit einem Polynom anfangen. Man kann auch mit dem großen Körper anfangen und dann da drin interessante Teilkörper suchen, die irgendwas können. Es gibt total verschiedene Möglichkeiten und ich werde von Anfang an feiern, dass wir so viele verschiedene Blickwinkel haben. Hier beginne ich mit Q und mit einem Polynom aus Qx. Das Polynom heißt P, das ist x hoch 3 plus 1, x Quadrat plus 1, x hoch 3 plus 1 kommt, glaube ich, gleich auch noch, aber erstmal x Quadrat plus 1. Das ist ein Polynom vom Grad 2 aus Qx. Und jetzt möchte ich gerne die Perspektive einnehmen, naja, in Q hat es leider keine Nullstellen, also suche ich irgendwo auf der Welt nach Nullstellen, adjungiere die an Q dran, damit ich einen Körper bekomme, über den das Polynom in Linearfaktoren zerfällt. Das ist jetzt gerade die Perspektive, die ich einnehme. Jetzt müssen Sie mir sagen, wo auf der Welt ich Nullstellen finde und welche. Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Eine reicht mir erstmal.
Ja. Die einfachste wäre wahrscheinlich einfach mit der komplexen Zahl i zu adjungieren.
Genau, das heißt, ich gehe in den großen Körper C, den kenne ich, ich kenne i. Ist es die einzige Nullstelle? Minus i, hätte ich auch gesagt. Ja. Hat in C die Nullstellen i und minus i. Wenn ich jetzt also einen möglichst kleinen Körper basteln möchte, über Q, der aber diese Nullstellen von P enthält, was für einen Erweiterungskörper könnte ich dann basteln?
Adjungiert i.
Genau. Ist Q adjungiert i, gilt i, ist, dasselbe wie Q adjungiert minus i? Ja. Ja, warum? Warum?
Ja? Ich würde halt sagen, weil in einem Körper ist halt auch immer das Inverse enthalten und deswegen sind die gegenseitig ineinander enthalten.
Ja, das ist schön, genau so kann man argumentieren. Minus i liegt da drin und Q auch, deswegen liegt das ganze Ding da drin und umgekehrt. Das ist schön, so kann man es machen. Okay. So. Das heißt, hier haben wir jetzt so einen Erweiterungskörper. Enthält i und minus i und. Achso, man kann das übrigens auch noch schreiben. Ich habe ja vorhin gesagt, man darf zu viele Elemente adjungieren. Ich könnte es also auch so schreiben, Q adjungiert i minus i. Und ich lasse wieder die Mengenklammern weg. Immer dann, wenn es konkret wird, wenn ich da so endlich viele Elemente ran adjungiere, dann bin ich faul und lasse die Mengenklammern weg. An dem Polynom kann man sehen, dass i algebraisch ist über Q. Das heißt, wir haben eine algebraische Körpererweiterung. Da zitiere ich jetzt schon Sachen aus der Algebra 2. Am Donnerstag werden wir da anknüpfen, das heißt, wir gucken uns die Resultate aus der Algebra 2 nochmal an, die wir schon kennen, und dann machen wir weiter und beweisen neue Sachen, die darauf aufbauen. So kommen wir dann, glaube ich, ganz gut in die neuen Sachen rein. Wer erinnert sich noch, wie man jetzt begründen kann, dass das Polynom, was da steht, sogar schon das Minimalpolynom ist? P ist Miki. Warum ist das so? Und ja, man kann es in Erweiterungsgrad ausrechnen. Wollen Sie den sagen?
Wie? 2.
2, genau, weil das der Grad von Miki ist. Aber erstmal müssen wir sehen, warum das überhaupt so funktioniert. Denken wir nochmal kurz nach. In der Definition stand, das Polynom soll normiert sein, es soll das Ding als Nullstelle haben und es soll kleinstmöglichen Grad haben mit dieser Eigenschaft. So, kleinstmöglicher Grad, wir haben ja Grad 2, viel kleiner wird es nicht. 1, 0, minus unendlich. Minus unendlich ist das Nullpolynom, das hier raus. Wir könnten konstant sein, das funktioniert aber nicht, denn das einzige konstante normierte Polynom ist das Polynom 1 und das hat I nicht als Nullstelle. Schade. Jetzt könnten wir noch Grad 1 haben. Das ist die einzige Möglichkeit, wie das mal schief gehen kann, sodass es nicht das Minimalpolynom ist. Aber wie Sie in der Übungsabgabe sich nochmal überlegen sollen, geht Grad 1 nur, wenn das Ding selber schon in dem Grundkörper lag. Deswegen greife ich da jetzt nicht weiter vor, das sollen Sie sich nochmal selber überlegen, warum das so ist. Wenn wir es also glauben, dann haben wir jetzt schon Minki gefunden und der Erweiterungsgrad ist 2, nämlich der Grad des Minimalpolynoms. Das wiederholen wir am Donnerstag nochmal. Da habe ich jetzt schon vorgegriffen. Und es gibt noch andere Möglichkeiten, Minimalpolynome zu finden. Bevor ich dahin gehe, möchte ich noch ein weiteres Beispiel angucken. Wir haben noch Zeit. Mein Element, das ich jetzt anschauen möchte, ist die schöne reelle Zahl dritte Wurzel 2. Wer kann kurz begründen, warum dieses a, diese dritte Wurzel 2 algebraisch oder hoch ist? Wie kann ich das sehen?
Das Polynom x hoch 3 minus 2.
Genau, x hoch 3 minus 2 liegt in Qx, ist nicht das Nullpolynom und hat a als Nullstelle. Da könnte man jetzt auch wieder hingehen und sagen, ja, und wir sehen schon, das muss das Minimalpolynom sein, weil bla bla bla, also ist der Erweiterungsgrad von Q atomiert dieses a über Q 3. Da will ich aber gerade gar nicht hin, ich will woanders hin. Was für andere Nullstellen hat denn das Polynom noch? Außer a. Im Körper C erwarten wir, dass wir noch mehr Nullstellen finden, oder? Sie werden am Ende dieser Vorlesung so extrem gut darin sein, Nullstellen zu sehen, wenn sie es nicht schon sind. Ja, ja.
Also minus a und die ist dazwischen mit dem...
Na Moment, minus a? Minus a mit 3 ist dann ja nicht mehr 2, sondern minus 2. Das geht schief. Hier ist das Problem, dass wir da ungerade Exponenten haben. Also gut gedacht, häufig geht das. Hier geht es nicht. Was geht?
Der dritte Wurzel 2 mal e hoch i 2 Pi Drittel.
Genau, wir brauchen sogenannte dritte Einheitswurzeln. Ich nehme also a mal e hoch 2 Pi Drittel. Stellen Sie sich auf dem Einheitskreis einfach vor, dass Sie den jetzt in 3 Teile unterteilen. Dann haben Sie hier dieses Ding, dieses e hoch 2 Pi Drittel hier oben. Da drittel Sie den Einheitskreis. Und das Quadrat davon haben Sie hier unten. Das brauchen wir auch, weil es nämlich die dritte Nullstelle liefert. C ist nämlich a mal e hoch 4 Pi. Ich gebe Ihnen mal als heißen Tipp mit, rechnen im Einheitskreis und überhaupt in der komplexen Zahlenebene ist gut für Galois-Theorie. Wenn es nicht, noch nicht gut verinnerlicht ist, dann lohnt es sich total, das zu üben und damit ein bisschen rumzuspielen, weil Sie nämlich dann viel schneller Nullstellen sehen und weil auch manche Rechnungen dadurch einfacher werden, die später brauchen. Und jetzt möchte ich mir die Körper angucken, Koordiniert B und Koordiniert C. Das sind nämlich jetzt Zwischenkörper der Körpererweiterung C über Q. C über Q hat viele schöne Zwischenkörper, aber die, auf die ich jetzt hinaus will, sind Koordiniert A, ja klar, der war irgendwie interessant, die erste Nullstelle, die wir gesehen haben. Aber wir haben ja auch noch zwei weitere Zwischenkörper, wenn wir nämlich B oder C atomieren. Und erstmal gibt es keinen Grund zu glauben, dass die alle gleich sind. Die könnten auch alle verschieden sein. Ich behaupte aber, dass man sehen kann, dass die beiden Erweiterungen Q adjungiert B über Q und Q adjungiert C über Q Q-isomorph sind. Also strukturgleich, und zwar auch noch so, dass man einen Isomorphismus finden kann, der Q festlässt. Wer hat eine Idee, wie das geht? Wenn wir also jetzt ein Bild malen würden, hier ist irgendwo C, der ist riesig, der ist weit weg von allem, hier unten ist ein Q, und jetzt haben wir da so Zwischenkörper und die lungern hier irgendwo so rum. Hier ist Q adjungiert A, dann ist irgendwo Q adjungiert B, und ich behaupte, Q adjungiert C ist jetzt sozusagen auf der gleichen Höhe, also sieht strukturell genauso aus wie Q adjungiert B. Ob die gleich oder verschieden sind, können Sie vielleicht sehen, müsste man sich gut überlegen. Aber ich behaupte, dass die sich unterscheiden, diese drei. Dazu kann ich auch dann später noch mehr sagen. Ich will nicht alles verraten, weil es noch eine Übungsaufgabe gibt. Aber wir können uns jetzt schon überlegen, dass diese beiden hier cool sind. Dass die in diesem Bild also sich quasi gleich verhalten. Wie sehen wir das? Ja.
Okay? B ist C-konjugiert-komplex.
Genau. Komplexe Konjugation vertauscht hier diese beiden Hälften der komplexen Zahlenebene. Vertauscht also diese beiden dritten Einheitswurzeln und vertauscht deswegen diese beiden Nullstellen b und c, denn a ist eine reelle Zahl, die bleibt fest, aber diese beiden Einheitswurzeln werden beide vertauscht. Das heißt, komplexe Konjugation kann jetzt zwei Sachen. Erstens kann die b und c werden vertauscht und zweitens kann die q bleibt elementweise fest. Das heißt, der Körper und der Körper werden vertauscht, aber der Grundkörper q bleibt elementweise fest, also kriegen wir wirklich einen Isomorphismus in diesem Sinne. Ich schreibe mal hier in komplexe Konjugation eingeschränkt auf den Körper Q adjungiert B. Und wenn ich jetzt komplexe Konjugation darauf einschränke und dann losmachen lasse, kommt als Bild Q adjungiert C raus und Q bleibt dabei elementweise fest. Das heißt, in dem Bild vertauschen sich einfach diese beiden Körper. Und so wird später unser Leben sehr interessant. Wir werden ganz oft so Bilder haben mit ganz vielen Körpern, Zwischenkörpern und dann versuchen wir Abbildungen zu finden, die in diesem Bild manche Zwischenkörper auf andere abbilden oder irgendwas festlassen oder so, um darüber etwas zu lernen, wie die Nullstellen sich verhalten und was das Polynom für Eigenschaften hat. Das ist ein kleiner Vorgeschmack. Und die Zeit ist um. Also überlege ich kurz, ob ich noch was sagen möchte zu diesem Beispiel. Ich gucke erstmal, ob Sie Fragen haben, die sind wichtiger. Ihre Fragen sind wichtiger, als ob ich eine Ergänzung habe. Es ging darum zu illustrieren, wie man Nullstellen findet, es ging darum zu illustrieren, wie man interessante Zwischenkörper findet und wie man auf Ideen kommen kann für so einen Isomorphismus, denn das ist neu, das haben Sie in der Algebra 2 noch nicht gesehen. Das wollte ich heute also schon mal einführen. Ja?
Woher weiß ich, dass ein Automorphismus Struktur erhalten ist? Muss ich dann einfach die Eigenschaften komplett prüfen oder gibt es dann schnelleren Weg?
Normalerweise müssen Sie die Eigenschaften prüfen, aber manchmal hat man Glück, dass der Automorphismus von irgendeiner bekannten Struktur herkommt. Wir haben jetzt zum Beispiel hier einfach stillschweigend die Info hergenommen, dass wir wissen, dass komplexe Konjugationen ein Körperautomorphismus von C ist, von den komplexen Zahlen. Das heißt, innerhalb der komplexen Zahlen verträgt sich das mit Addition und Multiplikation. Und dann tut es das auch bei diesen Teilstrukturen. Wir mussten das nicht nachrechnen. Und wir wissen auch, dass es von C nach C bijektiv ist. Deswegen ist dann die Einschränkung von Q adjungiert B auf Q adjungiert C auch bijektiv. Und das haben wir uns quasi alles, ohne es extra zu begründen, so hergeleitet aus dem Wissen über komplexe Konjugationen. Da wollte ich vorhin auch drauf hinaus. Als ich gefragt habe, ob jemand einen interessanten Körperautomorphismus von irgendwas kennt, wollte ich auf C hinaus auf komplexe Konjugationen. Und hier haben wir gesehen, warum es auch sinnvoll ist, das zu lernen und damit zu arbeiten. Ja, in den Übungen werden Sie mit Luca diskutieren, an welchen Stellen Sie denn nicht argumentieren müssen. Hier in der Vorlesung handeln wir das unter uns aus. Noch andere Fragen? Erstmal nicht. Okay, dann höre ich gleich auf mit der Aufnahme und sammle aber dann gerne Wünsche ein für Podcast-Folgen oder Leseempfehlungen oder so. Wir sind dann hier erstmal fertig in der nächsten Vorlesung, sammeln es wieder ein und dann beginnen wir mit neuen Resultaten und verknüpfen das mit Wiederholung auf dem Ende von Algebra 2 beim Thema Körpererweiterung, damit wir da schön den Anschluss finden. Okay, Dankeschön, bis Donnerstag.